Meine erste Freundin, Gott hab sie lieb, mit der war ich 11 Jahre zusammen, aber die war Erzieherin im Kindergarten. Die wollte, dass ich um 17 Uhr zu Hause bin. Um 19 Uhr gab es Abendessen und dann Couch. Und das war nicht meins.
Und nach der Couch
Und das
kam nach der Couch auch noch was, oder?
Ja, oh genau, da gab es so ein bisschen Blümchen.
Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben, Harald Glöckler hier mit einem neuen Podcast und ich habe einen sehr interessanten Gesprächspartner und ich weiß gar nicht, wie ich ihn jetzt vorstellen sollte beruflich und da gibt es so vieles und so vieles zu sagen und deshalb würde ich sagen, das überlasse ich ihm einfach mal selbst. Einen wunderschönen guten Tag. Wen haben wir denn heute als Gast?
Hallo lieber Harald, hier ist der Martin Lindberg. Vielen Dank für die Einladung, freue mich, dabei zu sein.
Mein lieber Martin, wir sind ja per Du, wir kennen uns schon eine Weile und ich finde ja wirklich sehr großartig, was du machst und ich kenne auch ganz viele Menschen, die auch in allen Gesellschaftsschichten und Altersklassen, die dich kennen und es cool finden, was du machst. Was du machst, werden wir gleich erfahren. Und deshalb dachte ich, ja, super, das ist eine super Geschichte für einen Podcast, weil wir ganz viel Gesprächsthemen haben werden zu Thematiken, auch die gerade jetzt anliegen in unserer jetzigen Zeit, wo sich ja für viele Menschen auch viele Probleme auftun und Motivation auch ein großes Thema ist und Weiterbildung ist auch ein großes Thema, aber anscheinend für viele nicht mehr. Arbeiten wollen viele auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel und viele stellen auch fest, also in meiner Generation, da wollte man entweder ganz reich werden oder berühmt werden oder meistens auch oder vielleicht auch beides. Jetzt ist es so, dass man hauptsächlich Freizeit haben will, nicht mehr so viel arbeiten, so arg viel, so berühmt werden auch nicht unbedingt, wenn ja, aber nicht mit viel Anstrengung. Viele sagen zu mir, ich möchte gerne auch so berühmt werden wie Sie, aber so viel arbeiten möchte ich nicht. Und dann frage ich mich immer, ist das schön, wenn man dann so viel Freizeit hat, aber kein Geld hat, ist auch irgendwie schwierig, dann ist auch komisch. Und man dann mühsam die Freizeit totschlagen muss, aber da kommen wir nachher dazu. Mich würde jetzt, mich und auch die Zuhörer mal interessieren, wie bist du geboren, in was für ein Umfeld, wo und wie bist du aufgewachsen? Und was waren so deine, warst du eher ein ganz sanfter, lieber, zurückhaltender Junge oder eher so ein bisschen der Rowdy, eher so ein bisschen wild und ungestüm? Und was waren so deine Träume? Weil jeder, der eine will Fußballer werden, der andere möchte Polizist werden, der andere möchte, ja, das würde mich jetzt so mal interessieren.
Rennfahrer wollte ich werden.
Wow, ja, Rennfahrer. Und bist es auch geworden dann am Ende des Tages? Also nebenberuflich,
ja,
oder?
Ja, ich sag ein bisschen was zu mir. Ich bin der Letzte von dreien. Ich sage immer so aus Spaß, meine Eltern haben zweimal probiert, bis ich dann kam und haben gedacht, komm, was machen wir jetzt noch?
Und das war die Krönung.
Auseinander.
Und beim dritten Mal, Krönung, beim genau. Dritten Mal, das war dann, ja, das, ja, also, siehst du?
So. Meine Eltern sind ganz normale Arbeiter aus dem Ruhrgebiet. Mein Vater hat unter Tage noch Schweißer gelernt. Meine Mutter hat Kinokarten abgerissen. Meine Opas beide unter Steigern gewesen. Also ich komme aus dem klassischen, ja, Arbeiterfamilie, Mittelstand, ich sag's direkt dazu, ich kann nichts Negatives sagen. Wir hatten genug zu essen, zu trinken, war genug in Urlaub, aber ich bin auf dem Campingplatz groß geworden, das war vielleicht schon so ein Schlüsselerlebnis. Und ich war eher der Außenseiter. Ich war dick, ich war rothaarig, Sommersprossen, ich war eher Außenseiter. Und dann passiert genau das, was du sagst, Harald. Dann will man auf sich aufmerksam machen, weil ich glaube, wir Menschen haben alle nur einen einzigen Grund, warum wir morgens aufstehen. Nicht, weil die Blase voll ist, sondern weil wir alle nach Liebe, Anerkennung, Zugehörigkeit suchen und ich hatte keine Zugehörigkeit. Ich war so ein Mitläufer. Ich war nirgendwo so richtig gut, einigermaßen Fußball gespielt, Handball, Basketball. Weißt du, wenn du in der Schule in der Pause beim Fußball letzter in die zweite Mannschaft gewählt wirst, dann weißt du, wie gut du Fußball spielst. Ja? So, und ich hatte so bis 16 keine Vorstellung, was aus meinem Leben werden sollte. Und ich hatte dann noch die Programmierung auf dem Platz, mein Vater trinkt eher ganz wenig Alkohol. Ich habe meinen Vater nur einmal in meinem Leben schicker gesehen. Ja, das habe ich dann für ihn mehrfach nachgeholt. Und auf dem Campingplatz ist es eher so, dass die Mütter dann auf den Schößen im Vorzelt der anderen Männer sitzen. Das war bei meiner Mutter so. Also wir waren schon so eine grundsolide Familie. Mein Vater ist dann Geschäftsführer eines Mittelständlers geworden. Und da habe ich dann immer den Satz gehört, der mich sehr geprägt hat. Das, was dein Vater geschaffen hat, ohne Studium, das schafft keiner mehr. Und für mich war klar, und ich kann dir nicht sagen, woher das kommt, aber ich wollte kein durchschnittliches Leben haben. Was auch immer ein durchschnittliches Leben ist. Für mich war ein durchschnittliches Leben, meine erste Freundin, Gott hab sie lieb, mit der war ich 11 Jahre zusammen, aber die war Erzieherin im Kindergarten, die wollte, dass ich um 17 Uhr zu Hause bin, um 19 Uhr gab es Abendessen und dann Couch. Und das war nicht meins.
Und nach der Couch kam nach der Couch auch noch was, oder?
Ja, genau, dann gab es noch so ein bisschen Blümchen. Nein, das war alles okay.
Ja, okay.
Wellensittich hatten wir auch. Ja.
Ja. Ja, nein, das verstehe ich. Also du hattest Rothaal und Sommersprossen und die haben leider nicht gesungen. Ich bin da ganz verschossen in deine Sommersprossen, leider nicht da.
Nur meine Tante, aber die fand ich ätzend. Ja,
ja, okay. Ja. Also, ja, ich hatte auch eine Tante, die war immer angezogen wie die Queen von England bisschen, hatte genauso diesen Look an, diese Röcke so handbreit unterm Knie, der Mantel ein bisschen kürzer, dann auch so die passenden Schuhe an, wo die Füße drüber gewandert sind schon, weil sie geschwollen sind und dann auch so eine Tasche, die bisschen so in dem Hermes-Look, ja, so eine Tasche und einen Hut auf,
ja.
Immer mit Hut und dann kam sie immer mit der Tasche, sagt sie, Bub, jetzt kriegst du was. Komm, jetzt kriegst du was. Und dann hat sie einmal eine Geschichte erzählt und erzählt, habe ich immer gedacht, jetzt mach die Tasche auf, komm, red nicht so viel, guck, bring das Zeug raus jetzt und gut ist es jetzt. Also wurde immer eine Stunde lang erzählt. Ja, also wie man so schön sagt, eine Tante, die Geschenke mitbringt, ist einem lieber, als die nur Klavier spielt, ja.
Absolut. Ja, so hatte ich einen Onkel, mein Patenonkel war auch so einer, von dem habe ich Chemiebaukasten gekriegt und so. Aber mein Durchbruch war, um vielleicht meinen Durchbruch zu sagen, in der Nachbetrachtung heute, ja, mit 57 Jahren, auch wenn ich 10 Jahre besser aussehe, sage ich mal aus Spaß, um mich selbst zu motivieren, am Sport und am Körper dran zu bleiben, ist tatsächlich gewesen, ich hatte eine Lehrerin. Ich bin da mit 13 Jahren, also wir sind in Essen geboren, auf Schalke groß geworden, schlimm genug. Mit 13 bin ich nach Hessen verschleppt worden, nach Oberursel in den Taunus. Und da bin ich auf eine Gesamtschule gegangen und ich habe oft Glück im Leben gehabt. Ich nenne es auch wirklich Glück, weil ich habe zur richtigen Zeit die richtigen Menschen getroffen, die mir eine Idee geliefert haben, die ich umgesetzt habe. Damals, Iris Weber heißt die Frau, heute in Rente, meine Referendarin in der Gesamtschule Bergerfeld in Neuansbach, die sagte, Junge, dein Englisch ist so miserabel, geh mal ein Jahr nach Amerika. Gesagt, getan, ich nach Hause zu meinem Dad, ich habe gesagt, du Papa, ich brauche Kohle, aber nicht die Opa abgebaut hat, nur Bares ist Wahres, 12.000 Mark, ich möchte ein Jahr nach Amerika. Mein Vater ist eher so ein introvertierter Verkäufer, die gibt es nämlich auch. Und der sagte, ja, und wer bezahlt dir die 12? Da musste ich erst raus. Also bin ich zu meiner Oma, väterlicherseits, mit der war ich bibelfest, Messdiener, das volle Programm, voll katholisch erzogen. Ich sage, Oma, ich brauche Geld. Sagt die, bist mein Lieblingsenkelkind, mach mal. Pass auf, jetzt bin ich zu IST Sprachreisen, ganz bei dir in der Nähe, in Heidelberg damals gewesen, wenn du ja auf deinem Landsitz bist. Und da musste ich einen Test machen, ob ich geeignet bin. Bin mit Pauken und Trompeten durchgefallen. Der Prüfer sagte hinterher zu mir, sagen Sie mal, junger Mann, mit diesem miserablen Englisch, wie wollen Sie da ein Jahr in Amerika überleben? Schlagfertig war ich damals schon ein bisschen. Ich dachte, wissen Sie, das Arsch habe ich mir geschenkt, aber wissen Sie, wenn ich's könnte, müsste ich ja nicht hin. Dann sagt er, komm, wir nehmen Geld, wir schicken dich. Kurz ab, in der Nachbetrachtung die beste Entscheidung meines Lebens. Ich habe wirklich diesen amerikanischen Traum in der Schule aufgesaugt. If you can dream it, you can do it. Ich habe Rasen gemäht, ich habe Schnee geschaufelt, ich habe meine ersten $1,000 gemacht und dann war für mich mit 18 klar, ich werde Millionär.
Cool.
Wiedergekommen, eine Lehre gemacht. Ja, und habe meine erste Million dann gehabt mit 34, meinen ersten Porsche auch. Und meine Mutter behauptet heute mit ihren 88 Jahren, ich wäre mit 6 Jahren auf dem Campingplatz rumgerannt und hätte jedem erzählt, ich werde Millionär und fahre Porsche. Also du siehst, was Manifestieren und eine Vorstellung im Leben tatsächlich ausdrücken kann, selbst wenn du noch gar keine Ahnung davon hast, wie du es erreichen sollst.
Absolut, absolut. Ganz wichtig, aber da werden wir nachher noch ein bisschen dezidierter darauf kommen. Das ist ja ähnlich wie bei mir, wo ich, als ich mit 6, 7 Jahren beschlossen habe, jede Frau zu einer Prinzessin zu machen, Modeprinz zu werden. Und ja, als meine Mutter dann tragisch ums Leben kam, also die Frauen sahen damals alle entweder aus, so ein bisschen wie Marilyn Monroe, blond und in dem Monroe-Style, oder wie die Lolo Brigida, ja. Und meine sah so ein bisschen aus wie Lolo Brigida. Und dann hatte ich mir gedacht, als sie 13 war, sie ums Leben kam, habe ich mir eigentlich so gewünscht, dass sie wieder kommt, aber noch glorifizierter und als Hollywood-Diva. Und meine Mutter hatte am 4. Juli Geburtstag und liebte Pfauen und sah aus wie Frau Lolo Brigida ein bisschen. Und Gina Lolo Brigida hatte am 4. Juli Geburtstag und hatte 70 Pfauen im Garten und ist dann in mein Krass. Leben gekommen. Und ja, war eigentlich, also sie sagt, sie war wie meine Schwester, ich hätte es gesagt, also wie meine Mutter. Und also das ist schon krass. Und das ist das, was ich auch immer sage, sei vorsichtig, was du dir wünschst, weil es wird wahr. Und das Schlimme ist, dass die meisten ja überhaupt gar keine Vorstellung haben. Sie leben so in den Tag rein, sie haben ihre Gedanken nicht im Griff. Und wir Menschen, woran es auch immer liegt, das ist mir noch nicht ganz klar geworden, vielleicht hast du eine Antwort, wir neigen halt immer eher dazu, das Negative Perspektive anzunehmen. Aber wir wurden dazu natürlich über Jahrhunderte von Kirche und Staat auch getrimmt. Und wenn man jetzt das Negative annimmt, könnte man auch das Positive annehmen. Aber es ist ein bisschen schwieriger. Da muss man sich drauf konditionieren. Und bei dem Mist, was wir so den ganzen Tag denken, muss es in der Tat einen oder mehrere Schutzengel geben. Weil bei dem Rotz, was wir so zusammen denken und was wir für Horrorszenarien zusammenmalen, also da müsste ja, dürfte man eigentlich das 15. Lebensjahr gar nicht überleben, ja. Und wenn man sich mal überlegt, was man so alles für Horrorszenarien kreiert hat und welche davon eingetroffen sind, ja, dann nicht mal 20% von 100, ja.
Also, noch weniger. Also es heißt tatsächlich, statistisch, glaube ich jetzt auch keiner, die nicht gefälscht hat, von 100% Lebensängsten, Harald, die wir uns machen, treffen nur 3% ein, aber wir wissen ja nicht welche, deswegen machen wir uns auch über die anderen 97% Gedanken. Und ich will da nur noch mal reinhauen, da hast du völlig recht, das kommt komplett aus der Erziehung, ne? Guck mal, meine Eltern haben mir noch beigebracht, gib nicht an, fall nicht auf, über Geld spricht man nicht, ne, sei bescheiden, Kind, du hast doch schon mehr erreicht, wie du dir vorstellen konntest. Und so kriegst du halt eben diese negativen Glaubenssätze. Wir wissen es heute einfach durch die Neurowissenschaft. Unsere Geschichte ist geschrieben im Alter von 0 bis 4, manche sagen bis 7 Jahre, völlig wurscht. Aber eben die frühkindliche Prägung, die nehmen ja viele mit sich. Und dann gibt es halt wenige Menschen, so wie dich, ich nehme mich da auch mit rein, die sich halt irgendwann erkennen, dass ihnen es scheißegal ist, was andere über sie denken und ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Und immer dann, wenn du das tust, dann hast du natürlich immer Menschen, die dich nicht leiden können, die sogenannten Hater, Neider, wie man immer auch die auch nennen mag. Ja, weil, und jetzt kommt der größte Fehler, der Gendefekt, den die meisten Menschen haben. Ich generalisiere jetzt mal alle, dass den meisten Menschen viel zu sehr wichtig ist, was andere über sie denken. Und das raubt dir ein selbsterfülltes Leben.
Naja, also das erste Problem ist ja, dass man davon ausgeht, dass andere denken und dass viele erstmal gar nicht so viel denken, wie als man sich das vorstellt. Das fängt schon mal an. Ja,
also, ja und immer viel schlimmer,
das meint. Das nächste ist, dass wir alle emotionsgesteuert sind und das, was sie von sich geben, ja oftmals gar nicht ihre eigenen Wertvorstellungen sind, sondern die Altvorderen ihnen eingebläut haben und nach bestem Wissen und Gewissen gesagt haben, so ist die Welt, man gibt nicht an, man macht das nicht, aber irgendwann sollte man mal ein Reset machen und selber überlegen, sind das auch meine Wertvorstellungen, sind das auch meine Weltvorstellungen oder habe ich andere? Und das machen viele natürlich auch nicht und sie reagieren immer emotional. Ich habe sehr früh begonnen und das habe ich auch, ich muss sagen, ich schaffe es fast zu ich würde mal sagen, zu 97%, dass ich nicht emotional reagiere. Also wenn jemand jetzt kommt und sagt, es ist auch schon mal vorgekommen, dass einer kommt und sagt, ich finde dich richtig scheiße und ich gucke den an und lache und lächle und sage, na, ist ja wunderbar. Und dann sagt er, wie wunderbar? Ja, finde ich scheiße. Sag ich, ja, das ist doch großartig. Das ist doch fantastisch, ja. Sag ich, schauen Sie mal, jetzt können Sie mir das mitteilen, Sie treffen mich, es muss doch für Sie toll sein. Und dann flippen die richtig aus, die drehen richtig durch, weil die das gar nicht verstehen können. Und umgekehrt ist auch so, dass ich habe dann so einen Moment, wenn jemand mir blöd kommt und mich beleidigt, dass ich denke, willst du jetzt ausflippen oder lässt es einfach dabei? Und dann, wenn ich dann natürlich entscheide, ein Fass aufzumachen, dann hört es nicht mehr auf. Weil ich das ja nicht emotional mache, sondern ich mache das ja dann geführt, ja, und gezielt. Ich bin ja bei klarem Verstand. Und das muss man halt mal sehen, dass die meisten ja gar nicht mal ihre eigene Meinung kundtun. Und dann, wie du schön sagst, es muss einem völlig egal sein, was andere über einen denken oder sagen. Denn ich lebe ja mein Leben und die sollen ihrs leben. Und ich habe irgendwann mal festgestellt, das hat mich dann, weil wir sind ja auch so erzogen, man muss zu allen nett sein und muss alle mögen. Also der Rossellini sagte einmal, bin ich 100 Jahre alt geworden, um unentwegt höflich zu sein. Also ich finde höflich, ja, höflich kann man schon sein, aber man muss nicht alle Leute mögen. Ich habe irgendwann festgestellt, dass ich auch nicht alle mag und dann habe ich mich erstmal schlecht gefühlt und habe gedacht, nee, wieso eigentlich? Du musst nicht jeden mögen, das ist halt so, dann magst du ihn nicht. Deshalb kannst du ja trotzdem nett sein und höflich, aber du musst ihn nicht mögen. Und mich mögen auch nicht alle, mich müssen auch nicht alle mögen. Das ist mir auch völlig egal, ob man mich mag oder nicht mag, wie Friedrich der Große sagte, wenn sie mich nicht mögen, sollen sie mich fürchten. Ja. Und also das ist unerheblich. Und dann hat man sich ja schon mal sehr frei gemacht, sehr, sehr frei gemacht. Das ist schon mal der Anfang.
Absolut,
ja.
Absolut.
Und so, also nun hast du, gehen wir weiter, du kamst dann aber aus Amerika zurück und bei mir war das dann irgendwie so, weißt du, ich war auch so 16, 17, da sagte meine Tante, so, du musst jetzt einen Beruf lernen. Da dachte ich, wie was? Beruf, also ein Mist auch noch, ja. Ich wollte doch alle Frauen zur Prinzessin machen. Ja, jetzt eine Ausbildung. Und sagt sie, naja, ich kenne da einen. Also ich wurde dann untergebracht, das ging ratzfatz. Aber bei dir kam da auch der Moment, wo du dann, du kamst zurück und dann, wie?
Ja genau, ich war auch clever, dachte ich. und habe mir, bevor ich nach Amerika gegangen bin, über meinen Vater, der Mieter war mit seiner Firma, der war ein Geschäftsführer von diesem Mittelständler, der war Mieter bei jemandem, der einen Elektrogroßhandel hatte. Mhm. Und dann hat der mir da direkt eine Lehrstelle besorgt. Ja, werde ich nie vergessen, der Mann hatte den Elektrogroßhandel nur, das habe ich später natürlich erst gemerkt, nicht am Anfang, um Steuern zu sparen und um Immobilien billig an Elektromaterial ranzukommen, weil hauptsächlich hat er sein Geld verdient mit Bauen. Der hat was ganz Cleveres gemacht. Es wird auch gemunkelt, ich will hier nichts in die Welt setzen, ich sage auch keinen Namen, aber dass seine Schwägerin angeblich in der Stadt, wo das war, beim Bauamt war und er ein Mirabellenfeld gekauft hat, was 2 Jahre später Gewerbegebiet wurde. Aber der hat eins clever gemacht, er ist zu den Banken gegangen, hatte sich vorher einen Mietvertrag geholt über 10 Jahre von Firmen und hat damit das Geld bekommen, um zu bauen. Und so ist er zu Vermögen gekommen. Ich habe unfassbar viel von dem Mann gelernt, über Verkaufen, über Spielereien, wenig zu der Lehre, Groß- und Außenhandelskaufmann habe ich gelernt. Ich war der schlecht bezahlte Fahrer, ich habe nämlich hauptsächlich Material ausgeliefert und Lager gemacht, aber ich habe trotzdem viel gelernt, Bobcat gefahren auf seinem Anwesen, sein Boot nach Mallorca runtergebracht und solche Geschichten durfte ich alles machen. Aber da habe ich gemerkt, dass ich mit Menschen ganz gut kann. Ja, ich habe dann, leider hat er den Laden liquidiert und ich musste ein halbes Jahr noch dann den anderen Elektrogroßhandel und die hatten auch einen Einzelhandel und da habe ich so die reichen Leute aus einer Gegend gehabt, wo die Frauen kamen, eine Tiffany-Lampe kaufen, eine Miele Waschmaschine. Ich kam aber auch mit dem Handwerker an der Theke klar, der sagte, hey, Stift, hol mal 3 Meter, 1,5er Nym. Und so merkte ich, oh, verkaufen ist cool. Nebenher hatte ich schon Diskotheken gemacht, hatte schon 1.000 Mark einstecken. Ich war Türsteher und bin dann direkt in den Außendienst gegangen, Kopierer und Faxgeräte verkauft und war mit 28 Jahren bei 350.000 D-Mark Gehalt und in der Konzernkarriere. Da musste ich ein graphologisches Gutachten machen, weißt du, ein Handschriftgutachten. Mhm. Und da stand drin, nicht führbar. Was machst du dann? Selbstständig. Und ja. Was die Kopiererbranche gut gemacht hat, und so bin ich zu meinem heutigen Beruf gekommen, sie hat extrem gut eben Trainings gemacht, Verkaufstrainings, Management-Trainings. Und so habe ich so diesen Trainermarkt entdeckt, ja, und bin dann in ein Franchise-System, wo ich 7 Jahre lang war, auch da nach 3 Jahren wieder der Erfolgreichste, nicht weil ich so toll bin. Ich war auch vielleicht nicht in der Didaktik der Beste, aber im Verkaufen halt und wollte dann das Unternehmen kaufen vom Inhaber. Der wollte aber zu viel Geld haben. Und dann habe ich 2000 eben meinen eigenen Laden gegründet, die heutige Limbeck Group, wo wir eben Sales-Leadership-Trainings machen und ich mittlerweile viel Unternehmertrainings auch. Ja, ein paar Bücher geschrieben, ein paar Bestseller und letztes Jahr mein erstes gesellschaftspolitisches Buch, wo wir beide uns ja auch zu wieder bei Bild TV gesehen haben.
Was genau machst du? Was bietest du an in deiner, das würde ich gerne ein bisschen genau wissen. Was bietest du an mit deiner Firma? Was kann man bei dir erlernen? Was kann man sagen, man kann sich bei dir coachen lassen, man kann, was genau, das finde ich jetzt sehr spannend.
Na klar, und, ja, sage ich dir. Also wir haben einmal in der Limbeck Group, da habe ich auch Trainer, 8 Stück, da sind wir so 30 Leute, dort bieten wir klassisch Verkaufs- und Verkaufsführungsseminare an, im sogenannten Blended Learning, was heißt das? Wir machen online mit KI schon, wir machen ganz normale Verkaufstrainings, wir machen Live-Online-Sessions und trainieren Menschen meistens im B2B, also Business-to-Business. Ich hatte eben zum Beispiel ein Briefing mit einem Aufzugshersteller, der praktisch seine Außendienstmitarbeiter geschult haben möchte, wie sie besser verhandeln und bessere Preise durchsetzen. Sowas machen wir. Oder ich habe noch eine Mastermind, die heißt Gipfelstürmer, wo ich Unternehmer drin habe, auch wie dich, sehr erfolgreiche Unternehmer, die praktisch, weil sie oft sehr einsam und alleine sind, Austausch unter anderen Unternehmern wollen, wirklich so Hose runter, was sind die Herausforderungen und ganz wichtig eben, sich weiterentwickeln wollen, meistens eben auch, um mehr Geschäft zu machen, um größer zu werden. Manchmal habe ich auch mit der Nachfolge zu tun, wenn Vater, Sohn, Vater, Tochter, Mutter, Tochter im Unternehmen sind, die nächste Generation nachrückt, gibt oft Konflikte. Da helfe ich dann als Coach. Aber unser Hauptthema ist ganz klar, immer, was hilft die beste Mode, was hilft die besten Tapeten. Ich habe eine von dir ja an der Wand, wie du weißt, in meiner Küche. Ja. Kannten wir uns noch gar nicht. Was hilft das Produkt, wenn ich es nicht verkaufen kann? Und wir helfen halt, Produkt und Dienstleistungen zu verkaufen.
Sehr schön, sehr schön. Das Thema Weiterbildung ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich finde aber, das ist ein Thema, das so ein bisschen oder auch ein bisschen arg in Vergessenheit geraten ist. Also wir leben auch in einer Zeit, wo ich immer wieder höre, dass die Leute sagen, naja, ich will erstmal mehr Geld haben und dann knie ich mich auch rein und mach mehr. Ich war immer so, dass ich gesagt habe, nee, man muss ja erstmal zeigen, was man leistet und dann kann man mehr fordern. Also ich habe immer gesagt, wenn ich keinen Job mehr hätte, dann würde ich morgen unten, das ist ein Italiener, würde ich zum Italiener gehen. Ich weiß, der braucht immer jemand zum Putzen. Würde ich sagen, passen Sie mal auf, ich putze mal jetzt Ihre Bude hier eine Woche lang kostenlos. Ja, und wenn Sie nach der Woche zufrieden sind, stellen stellen Sie mich ein. Der würde mich einstellen, 100%, ja. Und nach 8 Wochen würde ich da auch nicht mehr, nach 4 Wochen würde ich schon nicht mehr selber putzen. Nach 8 Wochen hätte ich da schon einen Schwung Leute, die putzen. Also das wollte ich damit sagen. Und dann aber auch dieses sich weiterbilden in dem, was man macht. Wir leben in einer so unglaublich schnellen Zeit und es verändert sich ja alles so rapide. Man kann ja nicht mit dem alten Hut von gestern ankommen. Aber irgendwie ist da, also wir leben in einer Gesellschaft, die sehr bequem geworden ist und man ist auch so gewohnt, man kriegt auch alles vom Staat serviert. Also im Notfall kommt der Staat auch noch für einen auf und der Staat soll das regeln. Und ja, das ist aber eigentlich nicht der Sinn der Sache. Also unsere Vorfahren waren Jäger und Sammler, die haben sich alle selbstständig ernährt. Also da gab es jetzt keinen Staat, der gesagt hatte, gut, wenn du nichts mehr zu essen hast, dann stelle ich dir was hin. Ja, also und ich merke da eine Entwicklung. Ich habe gerade vorher gesagt, wir haben die letzten 80 Jahre so rasante Entwicklungen gemacht. Wir haben uns ja technisch und medizinisch in vielerlei Hinsicht weiterentwickelt wie in Jahrhunderten vorher nicht. Ja? Und,
absolut.
Und die Menschen degenerieren immer mehr, habe ich das Gefühl. Also sie werden immer unselbstständiger. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass das gewollt ist, aber es ist einfach, ich beobachte das und sie sind auch nicht mehr belastbar. Die haben mit 18 schon Burnout und ja, das ist doch ganz schrecklich. Also diese Weiterbildung ist doch ein ganz, ganz essentielles Thema. Und ich glaube auch absolut. Motivation. Ich glaube, man muss diese, ich höre inzwischen auch schon, dass die Leute ihre Angestellten bespaßen müssen, damit die überhaupt Lust haben zu arbeiten. Sag ich, was machst du? Ich würde die alle entlassen auf der Stelle, wenn die keine Lust haben zum Arbeiten. Sagst du, ich kriege aber keine. Ich muss gucken, dass ich die bei Laune halte. Aber da denke ich mir, mein Gott, da ist doch irgendwas komplett verkehrt.
Naja, wenn du dir die Zahlen mal anschaust, jeder vierte Unternehmer überlegt, seinen Betrieb gerade zu schließen. 30% gehen ins Ausland, weil genau das, was du sagst, auch da ist. Wir müssen heute alle Topshop machen, Topshop-Arbeitgeber, Great Place to Work, Kununu-Arbeitnehmerbewertung. Ich bin total bei dir. Ich bin aus einer Zeit groß geworden. Schau mal, ich kann das nur noch mal unterschreiben, was du sagst. Ich gucke gerade hier. Ich habe mir irgendwann einen Lebenstraum erfüllt. 2016 habe ich hier so ein Anwesen von einem alten Kiesbaron gekauft und schaue jetzt auf meinen eigenen See hier, ohne bitte das jetzt angeben zu wollen, sondern einfach, da sind gerade die Gärtner draußen. Und ich kann genau das unterschreiben, was du sagst. Ich sage immer, das war so schwer, Gärtner zu finden. Mein letzter Gärtner musste aufhören, weil er keine Leute mehr hatte. Ich würde genauso wie du, wenn morgen am Tag alles weg wäre, verstehst du, ich habe mit Rasenmähen mein erstes Geld verdient, würde ich Rasenmähen gehen, Bäume schneiden für andere Leute. Du findest, wenn du willst, immer Arbeit. Das ist eine Frage deiner Einstellung, Punkt 1. Punkt 2, diese Extrameilen, die du ansprichst, da ist heute keiner mehr bereit zu, ja. Die wollen alle viel Geld verdienen, aber wenig arbeiten. Wir sind auch nicht mehr bei Life-Work-Balance, wir sind bei Life-Life-Balance. Ich höre teilweise von großen Unternehmen, da wird schon im Einstellungsgespräch nach einem Jahr für ein Sabbatical gefragt und das ist brutal und keiner hat so richtig mitbekommen, was du gesagt hast. Corona zum Beispiel, wie wir alle im Homeoffice waren, haben wir alle gesagt, jetzt machen wir alle nur noch Remote-Arbeiten und so und ganz viele, das siehst du wieder an den Staus auf den Straßen, haben ihre Leute zurückgeholt. Keiner redet mehr darüber, weil dieses New Work, gibt es im Englischen übrigens gar nicht den Begriff, das funktioniert nicht, denn wer sich in der Firma versteckt hat und einfach nur Dienst nach Vorschrift gemacht, macht zu Hause auch. Und wer in der Firma so ein Leistungsträger war, leistet zu Hause auch, sage ich auch immer. Aber wir brauchen eben das Umfeld auch. So. Und das, was du sagst, beobachte ich auch. Wir sind halt in dieser unfassbaren Generation der Helikopterkinder und Rasenmäherkinder. Papa und Mama haben schon meinen Weg frei gemacht. Ich habe einen 28-Jährigen, ich habe Glück. Der hat auch zu viel gekriegt, um es vorneweg zu schieben. Aber er macht brav sein Studium. Er funktioniert gut. Ich habe keine Klage, aber so richtig in den Schmerz extra Meile gehen, wie wir das noch gelernt haben, das ist nicht mehr gegeben heute. Und auch diesen Trend, den wir gehabt haben, meine ganzen Konzerne, ja, ohne Masterstudium stellen wir gar keinen ein. Wir haben also an Studium festgemacht, weil einer was auswendig gelernt hat, ich mache jetzt ein bisschen schwarz-weiß bitte, der kann was, aber dieses Selfmade, so wie du, wie ich, das wird gar nicht mehr gesehen. Und deswegen haben wir auch ein Handwerkerthema. Und es ist bedrohlich, was gerade passiert. Und alle schimpfen auf die jetzige Regierung. Und ohne politisch zu werden, naja, da ist ja vorher schon viel schief gelaufen, ne?
Ja, das, ja.
Bei der sicher, alten Regierung.
Sicher, sicher. Also über Nacht ist es ja jetzt alles nicht passiert, ja.
Und was du sagst, ist genau der Punkt. Es macht den Menschen diese Digitalisierung Angst. Und was jetzt in den nächsten 5 Jahren passiert, hat die Geschwindigkeit von 100 Jahren. Das ist meine These, das sagen auch Fachleute. Das, was in den nächsten 5 Jahren erfunden wird, auf den Markt kommt, hat die Geschwindigkeit von 100 Jahren. Das macht den Menschen natürlich Angst. Du hast aber auch dann so alte Säcke, sage ich immer liebevoll, wobei du auch Leute mit 25 schon in Rente haben kannst, die sagen mir heute, nimm mal LinkedIn als Beispiel, für mich im B2B, also Business-to-Business, im Business-Kundenbereich eine wichtigste Plattform, um zu akquirieren, um präsent zu sein. Da sagen mir Anfang 50-Jährige, also Herr Limbeck, lassen Sie mir den Scheiß mal weg, damit fange ich doch jetzt nicht mehr an. Und dann erschreckt mich das immer, wie wenig die auch bereit sind, wie du sagst, sich weiterzuentwickeln, weil Leben heißt ja lernen und zwar jeden Tag.
Also ich habe gerade vorher erzählt in einem Podcast, ich wiederhole das aber nochmal, weil es so schön passt. Ich hatte gestern einen Taxifahrer und der war 68 und er sagt jetzt eigentlich schon Rente, aber die Rente ist nicht so viel und deshalb fährt er weiter und ist auch schön, da hat er auch, kommt unter Leute und macht ihm ja auch Spaß. Und er hat den Tag vor einen Fahrgast, hat er gesagt, wo geht's denn hin? Sagt er, arbeiten? Sagt er, wie alt sind Sie denn? Sagt er, 90. Sagt er, Sie gehen arbeiten? Sagt er, ja, wieso nicht? Ein Psychologe und ich gehe jeden Tag in meine Praxis und das ist wunderbar. Unterhalte mich mit den Menschen und das ist für mich ganz großartig. Und ich kenne das nicht anders, weil ich aus einer Unternehmerfamilie komme. Bei uns gab es keine Rente. Das, so was wie Rente gibt es halt. Also da arbeitet man und dann wird es einem schwindelig und fällt man um. Ja? Und dann war es das. Und heute ist ja dieser Grundgedanke Freizeit, Freizeit, Freizeit. Also ich habe zum Glück auch diese Problematik nicht, weil bei mir, mein Beruf ist meine Berufung und das geht ja fließend ineinander über. Also natürlich, wenn man so viele Dinge macht, ich hätte auch gern Zeit, um das Buch zu lesen. Ich habe hier Berge von Büchern, die ich gern lesen würde, wo ich aber nicht dazukomme. Dann ist es halt so. Aber dass ich mir jetzt sagen will, ah nee, also ich brauche 3 Tage frei in der Woche. Ja, und dann musst du überlegen, was du in 3 Tagen machst. Es wäre ja auch mal eine Möglichkeit, sich einfach mal zu überlegen, was will ich eigentlich im Leben und was macht mir Spaß und das zu seinem Beruf machen. Dass man auf die Idee nicht kommt, verstehe ich jetzt aber auch nicht, ja.
Absolut. Und es gab ja auch noch nie so viele Chancen und Möglichkeiten wie heute. Ne? Das muss man mal auch ganz klar sagen.
Ja. Ja, du hast ja heute, also mehr denn je, du kannst ja jeder, das ist ja, wir hatten ja eine Zeit, wo es fast schwieriger war, einen Job zu kriegen, weil du halt große, viele Qualifikationen gebraucht hast. Heute gibt es ja so viele Möglichkeiten. Jeder, also egal, ob er was kann oder nichts kann eigentlich heute einen Job bekommen, ja. Aber diese Entwicklung, ich möchte Freizeit, ich möchte mein Leben genießen, sage ich aber, was verstehst du denn unter genießen? Und ich glaube, da muss man schon mal anfangen. Was verstehst du unter Leben? Was verstehst du unter genießen? Was verstehst du unter Freizeit? Wieso brauchst du eine Freizeit? Wieso brauchst du das? Für was? Ist dein restliches Leben so schrecklich, dass du freie Zeit davon brauchst? Ja, dann brauchst du keine Freizeit, dann musst du etwas ändern. Dann musst du gucken, dass du die Zeit, die du nicht frei hast, dir schöner gestaltest, damit du keine Freizeit mehr brauchst. Aber in dieses Gespräch, ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, kommt man schon gar nicht rein, weil auf diese Diskussion wollen sich die meisten schon gar nicht einlassen, ja.
Absolut. Ich habe mal den Satz geprägt, es gibt Menschen, die leben, um zu arbeiten, andere arbeiten, um zu leben. Und ich sage dann, den kennt jeder, Arbeit kann auch Leben sein. Also ne, Arbeit darf ja auch Spaß machen. Ich glaube, dass du und ich auch Tage haben, wo wir vielleicht mal nur funktionieren, aber wir funktionieren dann immer noch so gut wie andere, die in Höchstform sind. Und dann hast du Tage, wo du richtig Kraftenschaft hast, aber du musst doch das, was du tust, gerne machen.
Also ich habe auch Tage, wo ich aufwache morgens und denke, mich hat ein Pferd getreten und denke, Mann, was ist denn heute? Ja, so. Aber, oder auch mal mehrere Tage, wo das nicht so, wo ich denke, boah, ist aber, ja. Dann affirmiere ich erstmal morgens, dann gucke ich, dass ich gute Laune kriege. Wenn wir laufen, auch die Affirmationen über die Nacht. Wenn ich dann irgendwie aufwache, kriege ich schöne Ansagen. Du bist toll, du bist großartig, du bist fantastisch, denke ich, wunderbar, genau das bin ich, ja. Ja. Also das Leben ist ja auch so, wie wir es machen. Und es gab als Kind hatte meine Großmutter in Metall eine aufgeschlagene Bibel und da war ein Spruch und da steht, arbeite und bete, dann hilft dir der Herr alle Zeit. Und genauso ist es. Beten heißt jetzt aber nicht, auf die Knie zu fallen und Gott anzubetteln. Ich habe mal die Tage zu einem Priester gesagt, ich habe gesagt, die Leute verwechseln Beten mit Betteln, sage ich. Und mit Gott ist es für mich ein bisschen wie mit, also wir können auch den Kosmos nehmen. Wenn jemand mit Gott Probleme hat, können wir auch sagen, mit dem Kosmos. Ist es ja ein bisschen wie mit einem, wenn du einen Freund hast. Wenn du einen Freund hast, der sich nie für dich interessiert, der sich ein Scheiß um dich schert und nie für dich da ist, aber dann, immer wenn er in Not ist, ruft er dich an und bettelt um irgendwas. Ich meine, du hast irgendwann kein Interesse mehr. Ja, da hörst du auch nicht mehr zu, dann ist es weg. Und sei es so, ist es auch mit Gott. Also man muss schon ein bisschen auch im Gespräch bleiben mit ihm. Dann funktioniert das auch. Und das Beten ist ja eine Geschichte, eben dass man, ich würde Beten auch manifestieren, ich würde es auch meditieren nennen. Dass man Dinge sich vorstellt und die Bibel sagt ja auch nicht nur vorstellen, sondern alles, woran du glaubst, dass du es erhalten wirst, erhältst du auch. Ja? So, also arbeiten und fest daran glauben, dass das, was du machst, auch erfolgreich wird und dann wird es erfolgreich. Arbeite und bete und der Herr hilft dir alle Zeit. Das ist genau der Punkt.
Mein Lieber, ich kann das unterschreiben, was du sagst. Mein Bildschirmschoner, ich habe ihn gerade auf, heißt, deshalb sage ich euch, um was ihr auch bittet, glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt und Gott will es euch geben. Und das Zitat ist von Jesus.
Ja, und
der beste Manifestationsspruch, den es überhaupt gibt für mich.
Aber wenn ich natürlich die ganze Zeit nur am Jammern bin, nur am Jaulen bin, mir geht so schlecht, mir geht so, ja, dann wird es natürlich immer beschissener, weil das Unterbewusstsein unterscheidet nicht und dann sagt er, okay, der will, dass ihm schlecht geht, dann machen wir das, ja?
Absolut, also,
ja?
Absolut.
Und das Schlimme ist aber auch, dass man uns eingeredet hat, es wär, das Leben sei Begrenzung und Armut und das ist die größte Lüge und die größte Farce. Also das Leben ist, die Natur ist Überfluss. Es ist alles und die Natur strebt immer nach Höherem. Ich habe mal ich gebe es zu, ich rede auch mit den Bäumen. Und ich saß da und dann hatte ich eine Frage, habe ich zu meinem
Bruder.
Ja, so, du auch, siehst du, jetzt sind wir beide bekloppt, aber gut so. Ja, also mit meinem Baum, der Nussbaum, der ist bestimmt, was weiß ich, 80 Jahre alt. Und dann habe ich zu dem gesagt, sag mal, soll ich dieses Business machen? Ich weiß, das ist ein Randbusiness, das wird auch nicht so, ich glaube nicht, dass es der Bringer wird und könnte es mir insgesamt schaden, wenn man da so Dinge macht, die auch nicht so toll sind. Da hat er mich angeschaut, hat er gesagt, guck mich an. Ich habe Zweige, die sind riesig und sind stark und sind groß. Und dann habe ich Zweige, die sind verkrüppelt und sind klein. Aber alles zusammen bin ich, der große Baum. Und so ist es bei dir auch. Da ich Dankeschön, wunderbar, Frage beantwortet, dann weiß ich das. Und das sind einfach, man muss sich auch trauen, man muss sich wagen und dieses Leben den Stier bei den Hörnern packen. Ja, wie die Knef sagte, der geschenkte Gaul. Also es hat uns ja jetzt keiner gefragt, ob wir hierher kommen wollen. Und es ist eine Schule, was wir hier sind, ist eine große Schule. Wir sind jetzt hier, um was zu lernen. Wir sind geistige Wesen, die körperliche Erfahrungen machen. Ja, die müssen wir aber auch machen. Und wir kriegen alles. Es gibt keine Begrenzung in der Natur. Die Natur explodiert. Der Birnbaum überlegt nicht, ob er nicht lieber ein paar Birnen weniger drauf hat. Oder das interessiert die Natur nicht. Und so ist das auch bei uns. Die einzige Begrenzung, die es gibt, die sind wir selbst, indem wir uns begrenzen. Es kann uns auch kein anderer begrenzen. Wir begrenzen uns. Es ist aber nicht so ganz einfach, weil wir erzogen wurden in diesem Mangel und in diesem Mangeldenken. Und dazu kommt noch, dass ganz viele Leute auch noch Neid in diesem Neid leben und in Missgunst. Und das ist natürlich teuflisch, weil dann bleibst du im Mangel. Du wirst immer im Mangel bleiben, wenn du anderen was nicht gönnst, kriegst du es auch nicht. Ja? Und wenn man dann in einer Zeit lebt wie jetzt, man darf auch nicht vergessen, diese Energie des Kollektivs, die triggert einen auch an. Aber es ist ganz wichtig, dass man bei sich bleibt, bei sich in seiner inneren Mitte zu sich findet und immer wieder auch reflektiert und seine Handlungen auch, sich dessen klar ist, was man macht. Und deshalb finde ich das so wichtig. Dazu braucht man Coaching, braucht man Anleitung und im Zweifel auch jemand, der einem ab und zu sagt und auch in den Firmen sagt, pass auf, jetzt driftest du aber vielleicht da gerade ab. Jetzt sollten wir mal wieder gucken, dass wir in die Spur kommen, ja?
Absolut, wir brauchen alle mal einen Sparringspartner in Dingen, die er besser kann, ja, und auch mal eine Reflexion. Und guck mal, ich habe mal ausgerechnet mit den Reisen zusammen, ich habe über 1 Million Euro in 30 Jahren in Weiterbildung für mich selber investiert, Harold.
Ja, ja, ja. Ja, und das ist aber wichtig. Das ist wichtig. Also,
total.
Ja, dass man immer wieder in sich selber investiert. Guck mal, ich investiere in vielerlei Hinsicht in mir. Einmal, indem ich mich weiterbilde, indem ich unglaublich viel Material kaufe, Hörbücher und was weiß ich und mich und ständig lese und mache. Aber bei mir ist zum Beispiel auch ein Teil der Investition in mir. Ich bin ja selbst die Marke. Meine Schönheitsoperation, das ist auch eine schöne Weiterbildung. Die bringt zwar geistig jetzt vielleicht nicht viel, aber als Marke, ich bin zum Beispiel eine Marke, die nicht altern darf. Ja, also das ist nun mal so. Und ein Kunstwerk und ein Kunstobjekt, ein lebendes Kunstwerk altert nicht. Und egal, was man macht, jeder hat ja einen anderen Beruf. Man muss in sich, in seine Firma und in die Weiterbildung investieren. Und gerade dann, wenn es schwierig wird, ich mache jetzt am 2. eine Show, ja, eine Show, die wird so großartig und so toll, ja, da muss man als Unternehmer dann auch überlegen, mache ich das jetzt, eine PR-Show, jetzt gerade in Zeiten, wo alles schwierig ist, genau dann muss man es machen, wenn es schwierig ist. Und das ist ja das, was ein Unternehmer ausmacht. Raus aus der Komfortzone, ins Risiko, rein, Dinge machen. Und wenn man dazu nicht mehr bereit ist, dann muss man aufhören, selbstständig zu sein, Unternehmer zu sein. Weil dann unternimmt man ja nichts mehr. In dem Moment, wo man nichts mehr macht, stagniert man. Ja? Und da muss man halt immer wieder auch diesen Mut haben und zu sagen, so, jetzt gehe ich mal nach vorne und jetzt mache ich das. Und ich habe festgestellt, wenn du mutig nach vorne gehst und was wagst und auch in ein Risiko gehst und sagst, nee, ich stelle mich jetzt wieder ganz neu auf. Ich habe zwar vor einem Jahr die neue Webseite gemacht für einen Haufen Geld oder ich habe vor einem Jahr, was weiß ich, das Office und jetzt hat sich's aber verändert. Ich brauche das wieder neu oder ich brauche einen neuen Auftritt, ich brauche eine neue Show und man reingeht, dann gehen plötzlich Türen auf, es entwickeln sich Energien, es kommen andere Leute auf dich zu und der Kosmos schiebt dich dann mit an. Du musst aber den Anfang machen. Es fliegt dir dann auch zu. Natürlich muss man, es gibt immer mal ein bisschen Federn lässt man und man kämpft ein bisschen, aber am Ende, das, was man als Benefit daraus holt, ist gigantisch, aber man muss den Mut haben, ja?
Genau wie du sagst, ne? Den Mut haben zu sagen, gib dem Beispiel. Ich habe zum Beispiel eine eigene Gin-Marke auf den Markt gebracht, ne? Proud, Strong and Noble, mit meinen Königspudeln zusammen als Emblem. So, und wir sind echt gut gestartet. Wir haben im ersten Jahr 1500 Flaschen verkauft. Ich bin sogar in Edeka reingekommen. Nur eine Sache habe ich unterschätzt. Ich habe nicht genug Werbegeld, um wieder rauszukommen, weil um so eine Marke im Einzelnen groß zu machen, brauchst du halt Millionen. Die habe ich halt für sowas nicht. Also haben wir trotzdem immer noch so, dass wir im Jahr 1500 Flaschen verkaufen, aber verstehst du, unterm Strich habe ich kein Geld verdient. Ich bin so bei einer schwarzen Null, habe jetzt meinen eigenen Gin, aber es war wenigstens mal ein Versuch und habe viel gelernt durch den Versuch, weil es jetzt bei meinen Kunden wieder weitergeben kann. Wie du sagst, ja, schöner alter Dieter Bohlen-Spruch, mal gewinne ich, mal verlieren die anderen. Du musst halt ausprobieren, ja. Und du hast gerade was gesagt und dann nochmal an alle Zuhörer. Harald hat gesagt, er macht Affirmationen. Die guten Leute machen alle solche Themen. Meditieren, Affirmationen. Ich habe eine Affirmation, die geht 16 Minuten, die höre ich jeden Tag. In allen Lebensbereichen. Partnerschaft, Job, Beruf, ja, Gesundheit. Ja, das sind selbstgesprochene Sätze mit Musik hinterlegt und dann machst du die positive Selbstsuggestion und die Erfolgreichen haben alle gute Rituale und dazu gehört auch Beten, woran du auch immer glaubst, ob das Gott ist, ob das Allah ist, ob das, ja, ist völlig wurscht, aber wenn du nicht glaubst und wenn du, weil unser Gehirn ist ja ganz clever, unser Gehirn kann ja nicht unterscheiden, was real oder gedacht ist, daraus folgt, das, was wir denken, ist unsere Realität und das ist jeden Tag Arbeit. Die meisten schauen nur in den Rückspiegel und träumen von der guten alten Zeit, statt nach vorne zu schauen. Du kannst ja jeden Tag neu starten. Ja. Du kannst jeden Tag was Neues ausprobieren. Ja. Und das ist wichtig.
Ich habe nachts 8 Stunden Affirmationen, die jodeln durch die Nacht, der Hund wird auch beschallt und tagsüber morgens habe ich eine schon, bevor ich starte und dann höre ich mir zweimal im Monat ich liebe das sehr, von Nightingale, das seltsamste Geheimnis an und so habe ich halt meine Rituale und wenn ich durch die Straßen gehe und wenn ich durch die Straßen gehe, dann schaue ich mir an, dann denke ich mir, mein Gott, wie dankbar kann man sein, ich freue mich und ich bin dankbar, dass wir Straßen haben, dass wir in Frieden leben, dass das schöne Lokal da ist, dass das Haus so schön verputzt ist, dass der Park da ist, wo ich mit dem Hund hingegangen bin. Und Demut, Dankbarkeit, das zieht immer mehr Gutes an. Es ist doch besser, durch die Stadt zu gehen und dankbar zu sein für Dinge, die man sieht, als zu denken, oh mein Gott, wie ist so viel Verkehr und wie das hier wieder aussieht und jetzt ist hier gesperrt. Ja, ich habe auch, ich sage Dankbarkeit, dann sagt zu mir jemand, ja, für was soll ich dankbar sein, wenn ich nichts habe, wenn ich habe keinen Job und sage ich, pass mal auf, du kannst dankbar sein, dass du morgens aufwachst, das ist nicht selbstverständlich. Du kannst dankbar sein, dass du deine Augen öffnen kannst, sehen kannst, das ist nicht selbstverständlich. Du kannst dankbar sein, dass du in einem Bett liegst, das ist nicht selbstverständlich. Du kannst dankbar sein, dass du deine Beine bewegen kannst, das ist nicht selbstverständlich. Du kannst dankbar sein, dass du fließend Wasser hast, ganz viele Menschen haben das nicht, ist nicht selbstverständlich. Sag ich, soll ich weitermachen? Nee, wollen die eigentlich nicht, weil denen reicht es dann schon. Ja, weil dafür wollen sie nicht dankbar sein, weil das betrachten sie als selbstverständlich. Es ist aber gar nicht selbstverständlich. Nichts, überhaupt nichts ist selbstverständlich. Und das ist der Unterschied. Und das Erstaunliche ist, dass ich immer wieder feststelle, dass Menschen, die viel haben und viel erreicht haben, egal ob sie selbst haben oder ererbt haben, sich unentwegt bedanken und dankbar sind und auch demütig und für viele dankbar sind. Und manch einer, der eigentlich dankbar sein könnte, wenn er was kriegt, an eher ja, Dankbarkeit gar nicht geläufig ist, ja. Und das ist auch etwas, was ich mache bewusst, wenn ich durch die Straßen gehe. Und das ist schön. Du kriegst automatisch eine gute Stimmung und du auch mal zu schauen. Nicht immer sagen, alle sind so mies drauf. Das ist richtig, aber man kann ein Experiment machen, wenn ich, also erstmal mein kleiner Hund ist sowieso der größte Psychotherapeut, der läuft, hat seinen riesigen Plastikstock im Mund, alle fangen schon an zu lächeln, wenn sie den sehen, weil er so putzig ist und einen riesen Stock hat er das erste Lächeln. Ich laufe durch die Straßen, mach ein Lächeln aufs Gesicht, wenn du die Leute anlächelst, lächeln 80% zurück. Die lächeln zurück. Wenn du das nicht machst, ich habe das auch mal schon probiert, und du machst ein ernstes Gesicht, lächelt dir kaum einer zurück. Ja? Und bei mir passiert, ich laufe, es winken die Busfahrer aus dem Bus, die Polizisten aus dem Wagen und die Leute, hallo Herr Glückler, guten Tag, und alle gut gelaunt. Ich treffe fast nur gut gelaunte Menschen. Ja, ich treffe die aber, weil ich gut gelaunt durch die Straßen gehe. Das ist das Geheimnis.
Absolut.
Ja?
Ja, absolut.
Deshalb, wenn die Leute immer sagen, ich treffe nur auf negative Menschen und alle betrügen mich, denke ich immer, oh mein Gott, also besser erzähl mir das jetzt nicht. Das wirft jetzt auch kein so ein gutes Licht auf dich, weil gut, man kann ja immer mal auf jemanden treffen, da kannst du noch so positiv sein, der eben das Gesicht sieht, und man kann immer jemanden treffen, der nicht gerade ist. Aber im Großen und Ganzen sieht man das schon an, was man ausstrahlt, ja.
Bin ich zutiefst von überzeugt. Das Law of Attraction Gesetz funktioniert immer, mal in die eine wie in die andere Richtung, aber am Ende aller Tage, du hast einen Satz vorhin auch gesagt, den ich immer wieder Menschen sage, schau, ich kenne gar keinen Neid, ich weiß gar nicht, was Neid ist. Ja, weil selbst wenn jemand sagt, ah, ich bin positiv verglückter, neidisch auf sie, auch wenn jemand sagt, er ist positiv neidisch, Neid ist immer eine negative Energie. Ich bin immer im Lernmodus und sage, was kann ich denn jetzt von diesem Harald Glöckler lernen? Was macht der, was mir helfen kann, auch erfolgreich zu werden? Und wenn ich in diesem Modus bin und bei anderen schaue, was sie gut können und was ich für mich adaptieren kann, bin ich in einer ganz anderen Energie. Denn nochmal, Energie folgt immer der Aufmerksamkeit, oder Aufmerksamkeit folgt immer der Energie. Das ist etwas, was immer da ist. Und was wir verlernt haben alle, was wir früher als Kind halt hatten, wo du mit angefangen bist, sind Träume. Und ich sage immer, du musst immer größer denken, wie du dir vorstellen kannst.
Das habe ich ja auch in meinem Buch geschrieben. Größer denken, in meinem Buch habe ich geschrieben, denke groß, denn kleiner wird es von alleine. Ja, das war ein Kapitel in dem Buch vor mir.
Ja. Mega.
Ja, und was man auch nicht vergessen darf, Gott, Jesus, der Kosmos liebt, wenn man groß denkt. Also mit Geiz können die nicht viel anfangen, weil ich schon bereits sagte, die lieben Überfluss und groß und Reichtum und Überfluss. Deshalb, wenn man schon was wünscht, dann kann man auch viel wünschen. Ja, also ich wünsche mir gerade so viel, wie ich brauche. Sei wieso, dann kannst du auch mehr, dann kannst du auch 10 Millionen. Nee, Gottes Willen, was will ich mit 10 Millionen? Das sage ich ja, warum nicht? Ja, die braucht man nicht, deshalb ist es doch schön. Oder 100, ich finde, ab 100 Millionen wird es bei mir ganz aufregend. Wieso? Ja, die brauchst du ja nicht, deshalb ist es doch so schön, weil ich sie nicht brauche. Ja? Natürlich brauche ich sie nicht, aber man kann, warum soll man sie nicht haben? Und wenn ich den Kosmos schon um was bitten kann, dann kann man auch um Großes bitten. Ja? Aber man kann, das ist ja auch, das Nächste ist die Vorstellungskraft. Man blockiert das natürlich, das ist das Nächste, dass die meisten ja sich das nicht vorstellen können. Das ist ein Beispiel, warum ich zum Beispiel vor Weihnachten jetzt wieder eine Aktion gemacht habe, wo ich gesagt habe, Geschenke für Kinder. Kinder wünschen sich ein Geschenk und sie müssen genau das kriegen. Ja. Ganz genau das. Weil dadurch passiert etwas, man durchbricht eine Barriere, und zwar die Barriere, dass das Kind sagt, ich kriege ja sowieso nicht, was ich mir wünsche. Und wenn diese Barriere durchbrochen ist, dann können die anfangen daran zu glauben und wieder zu träumen und groß zu denken und sich Sachen zu wünschen. Und das Problem haben nicht nur Kinder, haben ganz viele Erwachsene. Die sind gar nicht in der Lage, die können sich gar nicht, was weiß ich jetzt, sagen, ich wünsche mir jetzt mal 5 Millionen, weil sie sich sowieso gleich sagen, die kriege ich ja sowieso nicht. Ja, die können sich's gar nicht vorstellen. So, was du dir aber nicht vorstellen kannst, wird natürlich auch nie eintreffen. Ja, und wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass ich einen neuen Job kriege, und wenn ich schon dahin gehe und sage, ich kriege den Job sowieso nicht, dann bleib besser gleich weg, dann brauchst du gar nicht hingehen. Ja,
ja, ich habe mal mit einem Schamanen gearbeitet, der hat immer zu mir gesagt, wenn ich zu ihm gesagt habe, oh, das kann ich mir nicht vorstellen, dann sagt er immer, ich kann nichts für deine begrenzte Vorstellungsgabe.
Das ist schön.
Und das ist so. Das ist so. Wenn alle Menschen sich begrenzen würden, dann hätten wir die ganzen Erfindungen ja gar nicht. Dann hätten wir ja gar nicht diese tollen Erlebnisse und diese tollen Sachen auf dieser Welt. Und ich glaube, das ist etwas, was wir wieder in der Schule schon anfangen müssen zu lernen. Kreativität, Muße, Kunst, groß zu denken und Menschen ihre Kraft zu bringen, als sie klein zu halten. Das ist das, was ich mir auch wünsche. Schau, wenn ich mit jungen Menschen heute spreche, Harald, ja, was sind denn so deine Vorbilder? Dann höre ich oft, gerade in der Start-up-Szene, auch bei dir in Berlin, immer wieder, ne, Leute aus den USA, aber ich höre selten deutsche Vorbilder. Und das ist das, was uns fehlt. Und deswegen bin ich froh, dass es so Menschen wie dich auch gibt, die für mich große Vorbilder sind, die einfach ihr Ding machen. Und davon brauchen wir da viel, viel mehr in Deutschland.
Mich hatte vor kurzem ein Bürgermeister angesprochen, der auch in der Schule, so ein Ortsbürgermeister, auch da gelehrt hat. Und das ist eine Schule mit so, ja, 14, 15, 16-Jährigen. Und da hat er sich gefragt, wer ist denn unser Bundespräsident? Da hat ein junger, türkischer junger Mann gesagt, Harald Glöckler. Und dann sagt er, wie kommst du denn darauf? Also Harald Glöckler ist ja nicht der Bundespräsident. Bundespräsident ist Herr Steinmeier. Hat er gesagt, naja, den Glöckler kenne ich, den Steinmeier nicht, ja. Ja, deshalb dachte er, ich bin Bundespräsident. Ja, ich denke auch, man müsste in den Schulen auch wieder eine Stunde haben, in der man Kinder träumen lässt. Visionen, Träume.
Mega.
Ja.
Ja, mega.
Ja, aber man wird ja, es ist ja so, wir leben ja in einer Zeit, die Kinder, die ja weit entwickelt sind und die sagen wir mal, auch intelligenter und auch geistig, weil das sind, die werden ja zurückgebremst, weil es muss ja alles zu einem Durchschnitt passen, weil die sind ja zu anstrengend. Die fordern den Lehrer und die überfordern die anderen Schüler. Also das Schlimme ist ja, dass sich die in unserer Gesellschaft die Klugen den Dummen anpassen müssen. Das ist das große Problem. Und nicht umgekehrt. Also man versucht jetzt nicht das Niveau anzuheben, sondern man drückt es ja runter. Und das ist eine ganz große Schwierigkeit auch. Kinder, die zu intelligent sind und zu gewieft und zu viel fragen und zu viel nachdenken, die werden ja verdummt. Ja, das ist nun mal so. Das ist meine Beobachtung. Und man müsste ja eigentlich schauen, dass man das Niveau nach oben anhebt, aber man möchte es ja auf ein Mittelmaß. Und Mittelmaß ist ekelhaft. Das ist das Letzte. Also Mittelmaß ist gar nichts. Ja, also das ist eine Katastrophe. Und da fängt es ja schon an. Und Träumen, das ist ja auch gar nicht mehr angesagt. Also, und das wäre unglaublich wichtig, dass man Kinder wieder dazu bringt, zu träumen, an Träume zu glauben und Visionen. Und wenn ohne Visionäre und ohne Kreativität gibt es keinen Fortschritt.
Absolut, absolut. Ja. Und auch wieder Menschen haben, die andere fördern. Ich sage dir es heute ganz offen, ich bin auch Legastheniker gewesen, ich hatte eine G- und K-Schwäche. Ich bin durch drei Lehrer, die irgendwas in mir gesehen haben, wirklich, wirklich groß geworden, die mich supportet haben, die mich unterstützt haben, die mich nicht klein gehalten haben. Ich weiß noch, wie mein Vater in Gelsenkirchen in die Gesamtschule musste, weil freitags gab es Hähnchen und ich sollte es mit Messer und Gabel essen. Und Hähnchen isst mit den Fingern, wie sich das für einen anständigen Ruhrpott-Jungen gehört. Also auch dieses sich frei entwickeln können. Deswegen liebe ich ja den Streich, den Trainer von Freiburg, der dieses schöne Video hat, wo es um Fleiß auch geht. Er sagt, ich habe Fußballspieler gesehen, die hatten ein Riesentalent, die spielen heute in der 5. Liga. Ich kenne andere, die spielen heute Bundesliga. Die waren halt fleißiger und die hatten halt auch Eltern und ein Umfeld, das sie einfach gelassen hat. Und ich glaube, das ist etwas, wir müssen viele Menschen wieder mehr sich entfalten lassen und nicht in irgendwelchen Uniformen pressen. Ja.
Das hast du sehr schön gesagt. Ich glaube, damit beenden wir das Gespräch. Es war sehr, sehr schön, sehr interessant, sehr spannend. Und vielen Dank, dass du uns so wundervolle Einblicke auch in dein Leben, dein Wesen vermittelt hast. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin und dir und deinem Team. Ja, und ein erfolgreiches 2024.
Dasselbe für dich und für alle da draußen auch. Wünsche euch das Doppelte, was ihr euch vorstellt. Vielen Dank für die Einladung, hat riesen Spaß gemacht. Immer wieder gerne mit
dir. Danke dir.
Eine Produktion von Audiotakes.